möchte ich alle ganz herzlich begrüßen. Und wir gehen weiter im Epheserbrief. Und die meisten kennen vielleicht diesen Spruch, den ich eingangs lesen möchte: Ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Und er stammt zwar nicht von Paulus, er ist knapp 200 Jahre alt, dieser Spruch, aber ich denke mal, Paulus hat ähnlich gedacht. Er spricht im Epheserbrief in den ersten drei Kapiteln davon, was es bedeutet, wenn Christus ins Leben einzieht, wie das stattgefunden hat. Er fängt an mit der Erwählung Gottes vor Grundlegung der Welt und wie ein Mensch von Neuem geboren wird, wie ein Mensch neues geistliches Leben bekommt. Und dann ab dem vierten Kapitel, wie sich dieses neue Leben auch auswirkt, wie es Veränderung bringt. Und welchen radikalen Wechsel hier, welcher radikaler Wechsel hier auch stattfindet. Wir sind jetzt mittendrin in diesem zweiten Abschnitt, Kapitel 4 bis 6, nämlich Kapitel 5, die Verse 8 bis 21. Und das Ganze habe ich heute mal überschrieben mit verantwortlich leben. Verantwortlich leben. Und drei Wechsel, die hier angesprochen werden. Einmal der Wechsel von der Finsternis zum Licht, dann von der Betäubung zum klaren Denken und drittens aus der Sinnlosigkeit heraus hin zur Menschenwürde. Wir lesen erst einmal die ersten Verse ab Vers 8. Denn die Zeit, als ihr selbst auch noch in der Finsternis lebtet, ist nun Vergangenheit. Jetzt aber seid ihr, die ihr mit dem Herrn zusammen seid, Licht. Führt euer Leben also entsprechend dem, was ihr seid, nämlich Kinder des Lichts. Dieses Licht wirkt sich aus im Gutes tun, im gerechten Handeln und in der Wahrhaftigkeit. Stellt euch stets die Frage, was dem Herrn gefallen könnte. Und habt mit den finsteren Handlungen, die zu nichts Positivem führen, nichts zu schaffen. Bringt vielmehr den wirklichen Charakter dieser Taten ans Licht. Es ist bereits unanständig, über das zu sprechen, was jene im Versteck treiben. Mit dem Licht Gottes verhält es sich so: Es deckt erstmal Sünde auf und führt dann dazu, dass der betroffene Mensch selbst zu einem Licht wird. So heißt es auch: Wache auf, du Schlafender, und stehe auf. Bleibe nicht geistlich tot wie die anderen, sondern trete in das Licht des Messias. Ja, hier gebraucht Paulus immer wieder das eine Bild aus der Finsternis hin zum Licht. Und das ist eine Bildersprache, die wir eigentlich auch schon kennen. Wir denken an das lichtscheue Gesindel, ja, der Ganove, der sich versteckt vor dem Licht, damit er heimlich seine Verbrechen ausüben kann. Wir sehen es vielleicht bei Kindern, wenn sie etwas ausgefressen haben, dass sie dann irgendwo sich versuchen zu verstecken und nach dem Motto, naja, wenn die Eltern mich nicht sehen, dann sehen sie vielleicht auch nicht das, was ich getan habe. Schon ganz früh in der Menschheitsgeschichte, was haben Adam und Eva gemacht nach dem Sündenfall? Da heißt es, sie versteckten sich. Also Finsternis mit anderen Worten. Ja, und das Ganze durchzieht eigentlich die Bibel und ist uns eigentlich auch irgendwo innerlich klar, dass das so ist. Der Herr sagt in Johannes zum Beispiel, wer das Böse tut, der hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht. Ja, warum nicht? Damit seine bösen Werke nicht aufgedeckt werden. Ja, also was ein Kind schon irgendwie innerlich verspürt und versucht sich zu verstecken, was Adam und Eva verspürt haben, ja, das kennen wir eigentlich alles auch ganz gut. Und ja, jetzt heißt es aber, ihr seid Kinder des Lichtes. Gott ist Licht. Warum? Naja, einmal, weil er alles sieht. Deswegen ist Gott Licht. Und weil er selbst eben auch nichts zu verstecken hat. Gott ist perfekt. Gott ist rein. Gott ist wahrhaftig. Er steht zu allem. Er braucht sich vor niemandem zu verstecken. Gott ist Licht. Und wir lesen in Johannes 1, wie Gott in Jesus Christus in diese Finsternis gekommen ist, um sie zu erleuchten, als das Licht dieser Welt. Das Problem war, die Menschen hatten Angst vor dem Licht, wollten das Licht nicht, ja, hassten das Licht und wichen größtenteils aus. Ja, wie ist das aber jetzt bei einem Kind Gottes? Ich habe ja gesagt, dass wiedergeboren werden mit einem radikalen Wechsel einhergeht. ja, wenn der Vater, wenn Gott unser Vater Licht ist, wenn der Vater Licht ist, ja, dann sollen die Kinder auch Licht sein und dürfen Licht sein. Das ist die große Veränderung. Wer Gutes tut, heißt es wieder Johannes 3, ja, der kommt zu dem Licht, damit offenbar wird, dass seine Werke in Gott getan sind. Das heißt, jemand, der ein gutes Leben führt, der sich nicht zu verstecken hat, naja, der kommt ans Licht, der braucht nichts zu verheimlichen. Ja, und wie sieht es bei einem Christen aus, der Böses getan hat? Und der Jakobus sagt, das passiert uns oft. Da dürfen wir auch ans Licht kommen. 1. Johannesbrief, Kapitel 1. Ja, wer sagt, wer hat keine Sünde, der betrügt sich selbst. Der lebt eigentlich noch in der Finsternis. Aber wenn wir unsere Sünden bekennen, damit ans Licht kommen, ja, dann ist das der Weg zur Vergebung. Dann heißt es, wird er uns die Sünden vergeben und uns reinigen von aller Ungerechtigkeit. Die Macht der Sünde, die finsteren Handlungen, die zu nichts Positivem führen, liegt eigentlich in der Finsternis. Deswegen hat Sünde Macht über uns, weil wir versuchen, sie zu verheimlichen, sie zu verstecken. Und es kommt nicht selten wohl vor in der Krankenseelsorge bei Menschen, die im Bett liegen und vielleicht nicht mehr lange zu leben haben, dass dann nochmal ein dunkles Geheimnis von der Seele gesprochen wird, damit Menschen im Frieden auch entschlafen können. Und es ist Befreiung. Ihr wisst, ich habe durchaus so ein paar theologische Differenzen mit der katholischen Kirche. Aber eine Sache finde ich hilfreich, das ist die Beichte. Das kennen wir in der Form nicht. Und ich sage jetzt nicht, dass da alles gut ist und dass wir 10-mal den Rosenkranz aufsagen müssen, um Vergebung zu bekommen, das nicht, aber Reden befreit. Und sei es vor einem Priester, der hinter einem Vorhang sitzt. Und ich glaube, gerade in unseren Gemeinden fällt das oft schwer, auch einander die Sünden zu bekennen. Das bedeutet nicht, dass wir hier aufstehen müssen und jeder sein ganzes Leben ausbreiten muss. Das sagt die Bibel nicht. Aber ja, Sünden bekennen, das ist einmal vor Gott. Das ist natürlich auch vor Menschen, denen Leid zugefügt wurde. Aber es kann durchaus auch hilfreich sein, dem Bruder, die Schwester mal zur Seite zu holen und ein Vier-Augen-Gespräch reicht und sagt, hör mal zu, ich muss mal was loswerden und mir von der Seele reden. Und dann ist die Macht der Sünde gebrochen, da ist diese Finsternis gebrochen, dann ist da Licht reingekommen. Ja? Und dann kann zusammen gebetet werden und ist dem Heiland hingelegt werden, der vor 2000 Jahren genau für diese Sünde auch gestorben ist, sein Blut vergossen hat. Ja, mit dem Licht Gottes verhält es sich so, es deckt erstmal Sünde auf und führt dann dazu, dass der Mensch selbst zu einem Licht wird, selbst dazu beiträgt, dass das Licht Gottes irgendwo auch reinscheint in ein Leben. Na, wir haben immer zwei Möglichkeiten. Gestern bin ich durchs Wohnzimmer und habe also eine sowas hier entdeckt. Da schien so das Licht drauf. Das ist jetzt zwar nicht bei uns, aber das Bild hat mir gefallen, weil es noch plakativer ist. Ja, da hat jemand versucht, hier oben auf dem Schrank noch ein bisschen wegzuwischen, da wo irgendwo die Hand hinkommt. Naja, und wie es dahinter aussieht, kann man sich dann so vorstellen. Ja, und gestern war es halt so, da schien halt das Licht rein und ja, was macht man in so einem Fall? Natürlich, den Rollern einfach runter, ne? Dann sieht man da nichts mehr. Ne? Andere sagen der Frau Bescheid, ne? Und jeder Dritte greifen vielleicht zum Lappen. Ja, und diese Möglichkeit haben wir eigentlich auch, ne? Wenn das Licht Gottes in unser Leben kommt. Wir können den Rollern runter machen und sagen, ja, ich möchte nicht, dass da was hinscheint. Oder sagen, okay, Herr, danke, dass du mich mal ein bisschen hochgelupft hast, um auch oben da auf den Schrank zu schauen. Und du hast das Reinigungsmittel schon parat für mich und lass mich hier auch aufräumen. Ja, das ist der erste große Wechsel von der Finsternis zum Licht. Zweitens, aus der Betäubung zum klaren Denken. Vers 15. Seht ernsthaft zu, dass ihr euer Leben nicht unweise, sondern weise führt. Und nutzt die Zeit aus, die euch verbleibt, denn wir leben in einer schlimmen Zeit. Aus diesem Grund lasst es euch nicht gleichgültig sein, was der Herr von euch möchte, sondern versucht, seinen Willen zu erfassen. Betrinkt euch nicht, denn das führt nur zu einem unordentlichen Lebensstil. Ja, wir leben in einer schlimmen Zeit, sagt Paulus. Was ist das für eine Zeit? Und er nennt dann später eine Sache, dass sich betrinken, dass sich betäuben. In Deutschland wird geschätzt, sind 1,3 Millionen Menschen alkoholabhängig. 1,3 Millionen mit einer unklaren Dunkelziffer. Und es ist ja nicht so, dass sich Menschen mit Alkohol oder noch härteren Drogen betäuben, weil sie nur traumatische Ereignisse vergessen möchten. Es wird sich betäubt schon um des sich Betäubens willen. Und es kann der Alkohol sein, aber es können auch viele andere Dinge sein, die uns einfach gedanklich betäuben wollen. Es gibt hier eine andere Statistik. Tägliche Fernsehdauer in Deutschland, so über die letzten 20 Jahre hinweg, in Minuten. Das heißt, im Durchschnitt sitzt der Mensch 221 Minuten in Deutschland vor dem Fernseher. Das sind also 3 Stunden 40 Minuten. Also es muss das nicht sein, es kann auch mehr sein, es ist ja ein Durchschnitt. Und da ist noch nicht mitgezählt, wie viel Zeit vor Computerspielen verbracht wird, vor dem Handy, vor dem PC oder sonst wie was. Also das sind jetzt hier mal aktuelle Zahlen. Und ja, was wird da gemacht? Die Zeit totgeschlagen. Es wird sich betäubt. Andere hüpfen von Party zu Party oder von Affäre zu Affäre. Also es gibt 100.000 Möglichkeiten, sich einfach zu betäuben. Und wenn Paulus seine Zeit schon als schlimm bezeichnet hat, und gut, er schreibt es den Ephesern, und wir haben so in der Einleitung zum Epheserbrief auch mal drüber gesprochen, wie die Situation damals war und eigentlich gar nicht so anders wie hier heute. Also auch Menschen, die in ständiger Partystimmung und auch Unmoral gelebt haben. Naja, wie würde dann Paulus unsere Zeit nennen, wenn es damals schon eine schlimme Zeit war? Und jetzt ruft Paulus auf und sagt, nutzt die Zeit aus, die euch verbleibt. Kairos, Wolfgang, ne? Du hast ja mal über die Zeit gesprochen. Also das ist die gelegene Zeit. Nutzt die gelegene Zeit aus, die da ist. Überlegt, wie ihr eure Stunden mit etwas Gutem, mit etwas Sinnvollem tun belegen könnt, denn diese Stunde kommt nie wieder. Du kannst verlorene Zeit nicht wieder aufholen. Ja, du kannst irgendwie aus etwas lernen und dann zukünftig vielleicht besser handeln, aber verlorene Zeit ist nun mal verlorene Zeit. Ja, das ist ja das Tragische an der Zeit. Sie hat nur eine Einbahnstraße, sie geht nur in eine Richtung. Paulus sagt, nutzt dieses wertvolle Gut, das ihr habt. Und eigentlich haben wir ein gutes Gespür dafür. Die meisten Menschen, wenn man mit ihnen redet, sagen, ja, und eigentlich habe ich gar keine Zeit. Das ist eine Lüge. Jeder hat gleich viel Zeit, 24 Stunden. Über 3,5 Stunden verbringt der Durchschnittsdeutsche vorm Fernseher. Also keine Zeit haben ist, glaube ich, sehr relativ. Es kommt darauf an, womit die Zeit belegt wird. Und wie würden Gemeinden aussehen, wie würde euer Leben, wie würde mein Leben aussehen, wenn allein diese 3,5 Stunden genutzt werden würden, Tag für geistliche Dinge, für das Gebet, für das Lesen der Bibel. Lasst es euch nicht gleichgültig sein, was der Herr von euch möchte, sondern versucht, seinen Willen zu erfassen. Damit sollen wir unsere Zeit verbringen. Und im Zusammenhang ist mit dem Willen des Herrn weniger der allgemeine Wille Gottes gemeint, der in der Bibel steht. Das ist uns klar, ne? Und klar, und wir sollen auch die Bibel lesen. Aber hier geht es im Zusammenhang nochmal darum, diese Kairos-Zeit auszunutzen, die Gelegenheit. Das heißt, es geht um die Frage, was ist Gottes Wille für mein Leben? Was möchte Gott, dass ich in meinem Leben tue, wo ich meine Zeit mit ausfülle? Das soll euer Hauptaugenmerk sein. Was ist dran? Und hier sollen wir Zeit verbringen, zu beten, im Austausch zu sein mit dem Ehepartner, wenn möglich, mit Glaubensgeschwistern. Ja. Und ich stelle mir ab und zu die Frage, wenn ich über was nachgrüble, naja, wie würde ich wahrscheinlich in 20 Jahren, dann versuche ich mich so in die Zukunft rein zu versetzen, in 20 Jahren über diese Entscheidung nachdenken. Und wenn dann rauskommt, naja, in 20 Jahren sage ich wahrscheinlich, ja, war nicht so pfiffig, dann war's, ist es das vermutlich auch tatsächlich nicht. Ne? Aber das sind jetzt aller Weltweisheiten. Für uns Christen kommt eigentlich noch ein wesentlicher Punkt hinzu, wie wir Gottes Willen erfahren können. Das ist durch die Führung des Heiligen Geistes. Das ist jetzt schon der dritte Punkt, wie wir Gottes Willen erfassen können. Durch den Heiligen Geist. Vers 18 heißt es dann weiter, lasst euch stattdessen, also lasst euch nicht mit Wein volllaufen, sondern lasst euch stattdessen durch den Heiligen Geist erfüllen. Denn dies führt dazu, dass ihr euch gegenseitig mit Psalmen und mit Lobgesängen erbauen könnt. Ihr werdet aus eurem tiefstem Herzen dem Herrn Lieder und Psalmen singen können. In welcher Situation ihr auch seid, ihr werdet die Möglichkeit haben, eurem Gott und Vater stets zu danken. So hat es uns unser Herr Jesus Christus ermöglicht. Aus Ehrfurcht gegenüber dem Messias wird dann jeder von euch auch in der Lage sein, die Stellung derjenigen anzuerkennen, die ihnen übergeordnet sind. Wir haben hier im Vers 18, zweite Teil, einer der meist missverständlichen Verse der Bibel. In einer sehr wörtlichen Übersetzung müsste man schreiben, Vers 18, zweite Teil, aber werdet erfüllt im Geist. Werdet erfüllt im Geist. Und die meisten Übersetzungen, einschließlich Elberfelder, geben diesen Vers wieder mit, werdet erfüllt mit dem Heiligen Geist. Also ein Aufruf, werdet mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und dann gehen die, je nach Gemeinderichtung, die Meinungen auseinander, wie das denn geschehen soll, mit dem Heiligen Geist erfüllt zu werden. Ja, und in Pfingstkreisen würde man dazu tendieren, sagen, naja, ihr müsst halt um den zweiten Segen bitten. Ne? Wir beten, dass wir eine Taufe mit dem Heiligen Geist bekommen. Konservative Kreise würden dazu tendieren, die nächsten Verse als Anleitung zu verstehen. Also sagen, naja, wenn wir Loblieder singen, wenn wir dankbar sind und so weiter, dann werden wir mit dem Heiligen Geist erfüllt. Also eine Anleitung, wie man mit dem Heiligen Geist erfüllt wird. Aber was heißt es, also nochmal wörtlich, werdet erfüllt im Geist? Die Bedeutung ist, lasst euch mit Dingen füllen, die der Geist Gottes bewirkt. Also die Bedeutung ist, lasst euch mit Dingen füllen, die der Geist Gottes bewirkt. Die nicht der Wein bewirkt, das war ja der Halbvers vorher, sondern die der Geist Gottes bewirkt. Christen, und da ist die Bibel ganz klar, wir sitzen schon im Heiligen Geist. Da braucht kein zweiter Segen da, keine Taufe mit dem Heiligen Geist. Wir brauchen keinen Fünf-Punkte-Plan, wie wir mit dem Geist befüllt werden. Christen besitzen schon den Heiligen Geist. Nun muss die dritte Person der Gottheit, eben der Heilige Geist, aber noch die Möglichkeit bekommen, sich in einem Leben zu zeigen. Und wer sich als Christ betrinkt oder anders betäubt, der raubt dem Heiligen Geist die Möglichkeit, aktiv zu werden. Das ist klar, ne? Der Heilige Geist, der vergewaltigt uns ja nicht, der zwingt uns sein Wesen nicht auf. Er ist eine Person, man kann sie ja mit einer Taube vergleichen, die muss eingeladen werden und die Person des Heiligen Geistes braucht eine Möglichkeit, sich zu entfalten. Und wer seine Sünden hegt und pflegt, wer in Finsternis lebt, der raubt dem Heiligen Geist die Möglichkeit, aktiv zu werden. Der ist irgendwo da, ne? Aber an anderer Stelle heißt es, er ist betrübt, er kommt nicht zur Entfaltung. Ich kann Menschen nicht mit Psalmen erbauen, wenn ich noch nie einen Psalm gelesen habe. Auch schwierig, ne? Das heißt, ich muss dem Heiligen Geist Nährstoff geben, um zur Geltung zu kommen. Ich kann nicht aus tiefstem Herzen dem Herrn singen, wenn ich meine Freizeit nur vor dem Fernseher verbringe. Wir werden also aufgefordert, dem Heiligen Geist die Möglichkeit geben, zu entfalten. Und wie der Alkohol, Vers vorher, in uns ein unordentliches Leben fördert, ja, so bringt der Heilige Geist, wenn wir ihm lassen, anderes hervor. Ja, und die Verben, die da danach kommen, das sind eigentlich Partizipien, also lobsingend in eurem Herzen und so weiter. Das sind die Auswirkungen des Heiligen Geistes. Deswegen jetzt hier, dies führt dazu. Also wenn der Heilige Geist in euch wirksam ist und nicht der Alkohol und nicht andere Dinge, die euch betäuben, dann führt das dazu, dass ihr euch gegenseitig mit Psalmen und mit Lobgesängen erbauen könnt. Dann führt das dazu, dass ihr aus tiefstem Herzen dem Herrn Lieder und Psalmen singen könnt, dass euer Mund übergeht aus dem, was im Herzen ist. In welcher Situation ihr auch seid, ihr werdet die Möglichkeit haben, eurem Gott und Vater stets zu danken. So hat es unser Herr Jesus Christus ermöglicht. Was ist das für eine wunderbare Sache? Eigentlich wollen wir ja alle dahin. Eigentlich wollen wir ja dahin, zu sagen, in welcher Situation ich auch bin, ich bin in der Lage, Gott dem Vater zu danken, oder? Das wollen wir doch eigentlich. Und jetzt gibt es keine komplizierte Vorschrift, wie wir dahin gelangen. Da gibt es kein Seminar, das man über Jahre besuchen müsste, dass man irgendwie dahin kommt, immer Danke sagen zu können. Sondern der Paulus sagt, wenn ihr diese übernatürliche Person in euch, die den Heiligen Geist zur Entfaltung bringt, wenn er Raum hat in eurem Leben auch, sich auszuwirken, dann wird das so sein. Dann werdet ihr in der Lage sein, Gott und den Gott dem Vater stets zu danken. Und aus Ehrfurcht gegenüber dem Messias, das ist der letzte Punkt, wird ein jeder von euch auch in der Lage sein, die Stellung derjenigen anzuerkennen, zu respektieren, die ihnen übergeordnet sind. Ja, das fällt uns ja schwer, dem einen mehr oder dem anderen weniger, die anzuerkennen, die einen übergeordnet sind. Hier ist von einer Gemeindesituation noch die Rede. Und davon, dass es in einer Gemeinde unterschiedliche Aufgaben und Dienste gibt und auch Verantwortungen gibt. Und im Hebräerbrief heißt es, seid euren Führern, alte Elberfelder, glaube ich, oder denen, die euch vorgesetzt sind, gehorsam. Jetzt nicht, weil es sich so gebührt oder weil es eine Regel ist, sondern aus Ehrfurcht gegenüber dem Messias. Weil ich Gott fürchte, bin ich in der Lage, mich auch unterzuordnen. Und hier heißt es gegenseitig. Warum? Weil jeder unterschiedliche Aufgaben und Verantwortungen hat. Ich bin eigentlich ganz froh, dass ich den Vorsitz des Vereins abgegeben hat. Den hat jetzt der Wolfgang. Das heißt, in Vereinsfragen gibt es für mich eine ganz klare Sache. Also wenn jetzt Wolfgang und Thomas als Vorstände etwas vorlegen, und ich gehe jetzt mal davon aus, dass es nicht völlig abstrus und gegen Gottes Wille ist, ja, dann werden sie immer meine Stimme haben. Warum? Aus diesem Vers. Und wenn ich es schon nicht aus Anstand ihnen gegenüber tue, dann tue ich es aus Ehrfurcht dem Messias gegenüber. Weil der Herr wird mich mal fragen, der wird sagen, naja, im Verein habe ich hier zwei Brüder oben angestellt. Jens, wie bist du hier mit ihnen umgegangen? Also weil ich den Herrn fürchte, werde ich das tun. Und das ist ja ein Wort, das geschrieben ist, wenn ich mal nicht einer Meinung bin, ne? Weil wenn ich einer Meinung bin, dann fällt es mir ja leicht, mich unterzuordnen. Dann kann ich sagen, ja, das wollte ich eigentlich auch. Aber hier ist ja eine Situation angesprochen, wo ich anderer Auffassung bin. Und jetzt mal ganz konkret, Thomas und Wolfgang in Vereinsfragen, dann heißt es, naja, ordnet euch gegenseitig unter. Warum? Naja, weil ihr den Herrn fürchtest, der wird dich mal danach fragen. Ja, und in Gemeindefragen mag es vielleicht mal andersrum sein. Es gibt ja sehr interessante Konstellationen in einer Gemeinde. Jetzt bin ich hier Ältester und meine Eltern sitzen hier. Jetzt heißt es aber auch in der Bibel, ihr Kinder seid den Eltern untertan, und je nach Alter kann es was Verschiedenes heißen, aber wir sehen, dass hier auch in einer Gemeinde sehr interessante Konstellationen zusammenkommen. Und deswegen sagt Paulus, ordnet euch einander unter. Ja, das ist da gemeint. Ja, und jetzt möchte ich das nochmal gegenüberstellen. Wir hatten diese Situation, dass ein Mensch, man kann ihn so ein bisschen erkennen, gefüllt wird mit Alkohol und Punkt, Punkt, Punkt. Und das füllt ihr mal mit den Dingen aus, wo ihr sagt, ja, da habt ihr vielleicht mehr Probleme damit. Bei dem einen ist es der Alkohol, bei dem anderen ist es vielleicht der übermäßige Fernsehkonsum, bei dem dritten ist es wieder was anderes. Und das führt dazu, dass wir nicht mehr klar denken können, das ist klar. Wir können nicht mehr Auto fahren, aber wir können nicht mehr klar denken, schon gar nicht mehr geistlich klar denken. Es führt zu einer Betäubung und, wie Paulus sagt, zu einem unordentlichen Lebensstil. Es geht alles drunter und drüber, und gerade am Beispiel Alkohol und Drogen gibt es, glaube ich, genügend Beispiele, die das dann auch belegen. Und eigentlich, was das ist ein menschenunwürdiges Leben. Gott hat uns nicht erschaffen, dass unser Leben so aussieht. Deswegen menschenunwürdig. Es passt nicht zu unserem Vater im Himmel. Es passt nicht zu dem, wozu wir eigentlich geschaffen wurden. Und demgegenüber dieser Mensch, der getrieben wird vom Heiligen Geist. Ja, der Heilige Geist ist schon in uns, aber er will sich auswirken. Und dann haben wir drei Fähigkeiten vor uns gehabt. Einmal die Fähigkeit, einander mit geistlichen Worten zu erbauen. Eine ganz tolle Sache. Wollen wir das nicht alle? Wollen wir nicht die Fähigkeit haben, andere mit unseren Worten zu erbauen, mit Psalmen, mit Bibelworten, mit Lobgesängen? Das wollen wir doch. Und jetzt ist die Botschaft von heute Morgen, ja, und Gott möchte das auch. Und er hat euch den Heiligen Geist gegeben, um genau das zu tun. Gebt diesem Heiligen Geist noch Raum und ihr werdet ein Segen für andere sein. Zweitens, ihr werdet die Fähigkeit bekommen, in jeder Situation Gott zu loben und Gott zu danken. Ja, wunderbar. Ich wünschte, ich könnte das in jeder Situation. Und Gott sagt, ja, Jens, das kannst du. Und hier ist der Heilige Geist. Und gib ihm nur die Möglichkeit, sich auszubreiten, sich zu entfalten in deinem Leben. Dämpf ihn nicht, betäube ihn nicht. Beschäftige dich mit meinem Wort, dann siehst du, wie groß ich bin und wirst die Gelegenheit haben, mir zu danken. Es heißt dann im Vers 20, so hat es unser Herr Jesus Christus ermöglicht. Also unser Herr Jesus Christus hat ermöglicht, dass wir in die Lage versetzt werden können, auch Gott in jeder Situation zu loben. Ja, und meinen Worten zu glauben, das fällt schwer, weil ich stehe hier und mir geht es anscheinend nicht ganz so schlecht, sonst könnte ich hier nicht stehen. Aber wir sehen an vielen Beispielen und Menschen, denen es nicht gut geht, dass dies nicht leere Worte sind, sondern Realität. Wir haben letztens ja den Hiob gehabt und dem ging es wahrscheinlich so schlecht, wie keinem von uns jemals schlecht gegangen ist. Er hat an einem Tag alle Kinder verloren, sind alle gestorben, sein gesamtes Vermögen verloren und kurze Zeit später seine Gesundheit verloren. Das ist das Einzige, was übrig blieb von seiner Frau. Der Spruch war, jetzt sage Gott ab und stirb. Also, und letztendlich hat er auch seine Frau verloren und seine Freunde haben sich auch gegen ihn gestellt. Ja, und was hat er gesagt? Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Und das nur als Beispiel, dass das hier wirklich auch keine leeren Worte sind, sondern das, was der Herr in einem Menschen auch bewirken möchte. Und jetzt hat der Hiob ja noch wesentlich weniger eigentlich gehabt als wir, an Wissen und an Heiligen Geist. Ja, und drittens die Fähigkeit, sich unterordnen zu können. Und die Alternative ist Streit von vorne bis hinten. Und aus Ehrfurcht gegenüber Christus, dem wir uns alle gegenüber unterordnen, auch die Möglichkeit sagen, ja, ich erkenne diejenigen an, die mir übergeordnet sind. Das fängt hier in der Gemeinde an, Vers 21. Und die nächsten Botschaften werden sich dann auch mit anderen Situationen beschäftigen. Wie sieht das in der Familie aus, in der Ehe, auf der Arbeit? Ja, die ganzen nächsten Verse, und wie gesagt, das ist dann der Ausblick, geht es darum, wie das Unterordnen auch im Alltag auszusehen hat für diejenigen, die den Geist Gottes haben, die als Kinder Gottes auch leben wollen. Soweit.